Bevor unser heutiger Gast ans Telefon geht, ein kurzer Blick zurück. Am 6. Mai 2012, fast auf den Tag genau vor 8 Jahren, stemmten die Spieler der Spielvereinigung Greuther Fürth in Rostock eine Papiermeisterschale nach oben. Es war der 34. Spieltag mit einem Unentschieden bei Hansa, sicherte sich die Spielvereinigung die Zweitligameisterschaft. Kurz zuvor hatte sie sich auch schon den Aufstieg in die erste Bundesliga gesichert. Nach 15 Jahren, der Traum wird wahr, sangen Spieler und Fans in den vergangenen Wochen. Und jetzt, 8 Jahre später, ist Zeit zurückzublicken. Zurückzublicken auf eine wahnsinnig schöne Zeit, wie viele Fans sagen, auf eine wahnsinnig schöne Zeit, wie viele Spieler sagen und auf eine wahnsinnig schöne Zeit, wie auch Mike Büskens sagt. Ich habe ihn heute angerufen, er war zu Hause, hat das Telefon genommen und einfach mal drauf losgesprochen. Aus 10 Minuten wurden 20, 30, am Ende wurde es fast eine Stunde, in der wir über sein Engagement in Fürth, über einen Besuch bei Helmut Hack, aber auch über seine Liebe, zumindest ein bisschen, über seine zweite Liebe zur Spielvereinigung gesprochen haben. Und ganz am Ende, wenn ihr alle das schön brav angehört habt, hat Mike Büskens auch noch einen Gruß an alle parat. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich kurz Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Mehr-Giro-Konto der Sparkasse Fürth, dem einzigen Fan-Konto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der ihr auch beim Einkauf im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Die Kleeblattkarte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth telefonisch unter 78780 oder online unter www.sparkasse-fürth.de.
Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
Herr Büskens, ist Ihnen bewusst, dass Sie das Unmögliche möglich gemacht haben?
Ja, das ist mir durchaus bewusst, weil es etwas ist, wo die Spielvereinigung lange drauf gewartet hat, wo wir alle zusammen damals wahnsinnig viel für investiert haben und wofür wir dann am Ende des Tages auch belohnt wurden.
Wann wurde Ihnen das zum ersten Mal bewusst, dass Sie da tatsächlich was geschaffen haben, was vor Ihnen niemand geschaffen hat in Fürth?
War es am Aufstiegstag? Ich habe nicht alleine geschafft. Also da waren schon noch ein paar andere daran beteiligt.
Aber zumindest hat es kein Trainer vor Ihnen geschafft.
Das stimmt. Da haben Sie recht. War mir das das erste Mal bewusst? Ja, es ist natürlich ein Prozess. Es ist ein Prozess. Du kommst irgendwann im Winter, glaube ich, 2009, im Dezember 2009 kommst du nach Fürth. Da ist das für dich alles noch unbekannt, ungewohnt. Dann entwickelst du vielleicht eine Idee, einen Traum. Und ja, am Ende der Saison 2011, 2012 haben wir uns dann den Traum erfüllt. Und richtig, richtig greifbar war es natürlich dann, als wir komplett durchfahren, ne? Durch dieses 1-1 in Frankfurt. Aber du entwickelst natürlich ein Gefühl und wir wussten ja damals schon, ich glaube zur Halbserie waren wir Fünfter, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, da wird es jetzt kalt.
Ja, das wollte ich nicht. Aber ich glaube, wir waren Fünfter so und wir kannten ja aus der Fürther Vergangenheit, dass man des Öfteren so in dieser Tabellenregion gelandet ist. Ich glaube, 7-mal war man Fünfter. Mhm. Im Jahr zuvor waren wir Vierter. Also war schon klar, dass uns jetzt eigentlich nur noch ein kleiner Schritt fehlt. Und dieses letzte, vielleicht letzte Mosaiksteinchen war dann die Verpflichtung von Gerald Asamoah, weil wir im Winter mit Gerald jemanden für uns gewinnen konnten, für unser Projekt gewinnen konnten, der natürlich druckresistent war. Und mir war klar, dass natürlich am Saisonende der Druck zunehmen wird, wo dann Kleinigkeiten entscheiden, wo dann es auch wichtig ist, dass wir stressresistent sind. Ich glaube, da haben wir einen richtig wichtigen Schritt gemacht. Und in der Rückrunde hatten wir dann Spiele, ich glaube, gegen Paderborn, wo wir nach 1-2 Minuten schon 1-0 hinten waren. Ich glaube, Proschwitz hat das Tor gemacht, auch ein alter Fürther, nachdem Max Grün den Freistoß nicht festhalten konnte. Und wir haben dann auf eindrucksvolle Art und Weise haben wir dann noch diesen frühen Rückstand geantwortet, indem wir, glaube ich, am Ende, jetzt erwischen Sie mich vielleicht ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber ich glaube 6-2 gewonnen haben. Und gegen Bochum kurz darauf waren wir wieder im Rückstand, konnten das Spiel wieder biegen. Also man hat schon gesehen, dass die Mannschaft über eine gute Balance verfügt, über eine große Qualität für die zweite Liga. Dass wir jetzt nicht nur die Tür zur Bundesliga spaltweit aufhaben, sondern dass wir in dem Jahr dann dazu auch bereit waren, durch diese Tür zu gehen.
Sie haben jetzt sehr viele Daten und Ergebnisse und so weiter noch sehr präsent, merke ich. Dann lassen Sie uns vielleicht mal ein bisschen zurückgehen und nochmal chronologisch anfangen. Sie haben gesagt, Sie kamen Ende 2009 nach Fürth. Was haben Sie sich gedacht, als Sie zum ersten Mal gehört haben, dass Fürth Sie als Trainer verpflichten möchte?
Was soll ich da gedacht haben? Es war so, dass ich, glaube ich, einen Monat oder zwei Monate vorher habe ich Rashid Assouzi bei einem A-Junioren-Bundesligaspiel gesehen zwischen Schalke 04 und Dortmund. Okay. Und damals kannte ich ihn noch gar nicht. Ne? Also ich kannte ihn als Person, aber wir hatten noch nie miteinander gesprochen. Und da standen wir dann alle zusammen, unter anderem auch noch Willi Landgraf dabei. Und haben uns dann, weil das Spiel unterbrochen wurde, länger unterbrochen und dann am Ende auch abgebrochen wurde, aufgrund von einigen unschönen Szenen, hatten wir dann auch so ein bisschen Zeit, uns über Fußball zu unterhalten. Und vielleicht ist das Rashid hängen geblieben. Und so kam dann Ende Dezember kam dann eine Anfrage von Fürth, ob ich mir vorstellen könnte, mal zu einem Gespräch zu kommen. Und dann
waren Sie zum ersten Mal in Fürth wahrscheinlich, oder? Oder waren Sie vorher schon mal?
Nee, in Fürth war ich nicht. Ich war in Festenbergskreuth war ich. Okay. In Fürth bin ich gar nicht gekommen. Ich habe mich ein bisschen darüber gewundert, weil es gab auch in den Monaten zuvor, ich war ja Interimstrainer bei Schalke 04, vorher und Co-Trainer und bin dann mit der Verpflichtung von Felix Magath trotz laufenden Vertrages so ein bisschen zur Seite geschoben worden, wie viele meiner damaligen Mitstreiter auch. Und so hatte ich dann einige Monate Zeit, um mir den nächsten Schritt zu überlegen. Und war eigentlich gewohnt von anderen Vereinen, dass sie natürlich mir sofort ihr Stadion zeigen wollten. Die Kabine, die Trainingsplätze und so, um dann auch einen gewissen Eindruck zu geben von den Arbeitsmöglichkeiten. In Fürth war das nicht so. Ja, in Fürth war es so, dass wir uns in Festenbergskreuth getroffen haben.
Bei Helmut Hack zu Hause oder auf dem Schwalbenberg auf dem Sportplatz des TSV?
Nein, nicht bei ihm zu Hause, sondern in der Firma.
Okay.
Nach einem gewissen Vorgeplänkel ging es dann auch sofort in die Vollen. Der Präsident zeigte mir dann so ein Video-Zusammenschnitt von einem vermeintlichen Neuzugang. Und was halten Sie da von diesem Spieler? Meinen Sie, der wäre eine Verpflichtung wert? Unbedingt. Also man hat dann sehr, sehr schnell schon eine gemeinsame Ebene gefunden. Und so bin ich an diesem Tag mit einem sehr, sehr guten Gefühl aus Franken wieder abgereist Richtung Ruhrpott. Ja.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis Sie sich entschieden haben nach diesem Gespräch?
Zwei Tage. Der Präsident rief dann am nächsten Tag an, hat sich dann noch einmal bedankt für das Gespräch, dass ihm das sehr gefallen hat. Und ich habe dann nach einem weiteren Tag der Bedenkzeit, weil für mich war es so, dass ich das erste Mal hier weg war aus dieser Region. Damals waren die Kinder mit 2 und 5 Jahren noch sehr, sehr jung. Für mich war das natürlich ein etwas größerer Schritt, ein etwas größeres Wagnis, alleine erst einmal von der Familie getrennt, so eine Aufgabe zu beginnen.
Und dann sind Sie am dritten Tag direkt die A3 ein bisschen weiter runtergefahren in Richtung Fürth dann?
Ja, dann, ich glaube, wir haben am 28. Dezember dann wieder mit dem Training begonnen. Der Verein hat Trainingseinheiten zwischen den Feiertagen angesetzt. Und so war ich dann für 2 Tage dort. Konnte nochmal über Silvester, Neujahr zur Familie und am 2. Januar ging es dann, glaube ich, ins Trainingslager nach Belek.
Haben Sie dann verstanden, als Sie zum ersten Mal in Fürth waren, warum man Ihnen vielleicht nicht alles zeigen wollte in Fürth am Anfang? Das Stadion, das Trainingsgelände und so weiter? Das ist ja noch nicht so entwickelt gewesen, ja, wie es heute ist.
Das habe ich dann schon verstanden, wobei, wie gesagt, also klar kam ich von Schalke 04, alles ein Stück weit größer, definitiv. Aber wir haben ja auch sehr traditionsreiche Spielstätten, zum Beispiel mit der Glückauf Kampfbahn und ja, die Katakomben der alten Fürther Haupttribüne und der Glückauf Kampfbahn, die ähnelten sich dann doch sehr.
Ja. Okay, ist das dann das Eindrücklichste, was Ihnen aus der Anfangszeit geblieben ist, die alte Haupttribüne?
Ja, weil die natürlich einen Charme hatte. Ja, und wir waren mit dem Trainerbüro in den alten Räumen vom Eddie Burkhardt. Mhm. Ja. Ja, das hatte was. Ja. Klein, eng, familiär. Du hattest keine großen Wege. Und das machte einfach Spaß, dort zu arbeiten.
Aber es wirkte wahrscheinlich auf Sie auch alles etwas verschlafen noch, oder? Sie mussten es wahrscheinlich erstmal aufrütteln, aufwecken,
ja,
oder?
Natürlich etwas verschlafen. Wenn ich mir nur die Spieltagspressekonferenzen vor Augen führe, ja, die im Fanshop stattfanden und der Fanshop für diese Gelegenheiten immer wieder auch umgebaut werden musste, dann war das natürlich etwas anderes. Aber wie gesagt, es hatte einen wahnsinnigen Charme, das Miteinander war so eng. Egal, ob wir jetzt von Vorstand reden, ob wir von Trainerstabsspielern reden, von den Angestellten auf der Geschäftsstelle, von den Angestellten und Mitarbeitern aus dem Nachwuchs. Das war so eng, dass es echt was Besonderes war.
Erinnert sich dann auch an Ihr erstes Spiel? Da habe ich nochmal nachgeguckt, welches das war. Sie haben es wahrscheinlich noch sehr präsent nach der Winterpause.
Ja, das war gegen Kaiserslautern, die damals ja sehr souverän eigentlich die Tabelle anführten, trainiert von meinem Freund und Kollegen Marco Kurz, mit dem ich ja zusammen 1997 den UEFA Cup gewonnen habe. Mhm. Das ist mir logischerweise noch sehr, sehr präsent.
Wissen Sie das Ergebnis noch? Eines.
Ja, es waren 3-0, 3-1, irgendwie so.
3-0, Sie haben sogar noch Beton angerührt, also kein Gegentor.
Hallo, wir haben nach vorne gespielt. Wir konnten mit der Mannschaft gar keinen Beton anrühren. Wir haben immer wieder versucht, auch in dieser tabellarisch schwierigen Saison nach vorne zu spielen, weil wir einfach ja die fußballische Qualität hatten, weil wir die athletischen Voraussetzungen hatten, Gegner früh zu bespielen, in früh Stress zu machen, weil wir uns übers Tempo, über Gewandtheit auch in dieser Phase schon definieren konnten.
Okay. Am Ende der Saison wurden Sie dann Elfter. Sie haben also erstmal das Minimalziel, den Klassenhalt geschafft. Ja. Wie haben Sie dann nach dieser Saison quasi die Vision entwickelt, dass es dann sofort Richtung Aufstiegsplätze ging? Also war in Fürth natürlich immer klar, man spielte schon oben mit. Aber am Ende wurden Sie ja Vierter, es waren nur wenige Punkte Abstand nach oben. Da muss ja irgendwas in diesem Sommer dann passiert sein, oder? 2010.
Ja, es war ja so, dass wir, ich glaube, in der Rückrundentabelle dann Siebter wurden. Ja, am Ende, am Ende Elfter, aber in der Rückrundentabelle Siebter. Was mir natürlich auch das Gefühl gab, dass wir ja eigentlich ein Gerüst haben, ne, dass wir ein Stamm haben, mit dem wir erfolgreich sein können, dass wir uns natürlich punktuell verändern müssen. Das war klar, dass wir vielleicht auf einzelnen Positionen noch einen Tick mehr Qualität brauchen. Das schon, aber wir mussten nicht an diesem großen Rad drehen. Und in Fürth war es ja in den Jahren zuvor des Öfteren so, dass man ein Dutzend Spieler abgegeben hat, ein Dutzend Spieler neu geholt hat. Und das führte natürlich immer wieder auch dazu, dass so eine Mannschaft auch eine gewisse Zeit brauchte, um sich zu finden. Und das wollten wir diesmal umgehen, weil wir halt von unserem Gerüst überzeugt waren.
Glauben Sie, dass es heute auch noch funktioniert? Glauben Sie, dass es heute noch funktionieren würde, weil die Spielvereinigung ja noch viel mehr auf Transfererlöse angewiesen ist?
Ich glaube nicht, dass sie noch viel mehr auf Transfererlöse heutzutage angewiesen sind. Ja, weil ich kann mich an den Moment erinnern, als wir Sammy Alagri verkauft haben zum FSV Mainz. Ja, und das war in der Sommervorbereitung im Trainingslager in Österreich, wo der Präsident dann, Helmut Hack, nachdem alle Formalitäten geklärt waren, was diesen Transfer betraf, wie er dann zu mir sagte: "Oh, Herr Büskens, jetzt kann ich ruhig schlafen, weil jetzt ist mein Etat gesichert. Ja, jetzt weiß ich, dass wir zumindest eine schwarze Null schreiben." Und ich dann als Trainer dort saß und mir dachte: Okay, die schwarze Null ist schön und gut, aber wir haben gerade unseren besten Stürmer verkauft und wir haben den Nachfolger noch nicht ad hoc verpflichtet.
Also, haben Sie da manchmal auch gezweifelt, dass das, was Sie sich vorstellen, dieser Traum, von dem Sie sprachen, dass der wirklich werden kann, wahr werden kann?
Nein, ich wusste ja um die Gegebenheiten. Also ich wusste ja, dass wir immer damit leben müssen, ein oder zwei Spieler pro Jahr zu verkaufen. Ja, also das ist ja nicht so, als ob das unerwartet auf mich gekommen wäre, sondern es war ja auch immer wieder Teil unserer Gedanken. Ja, das hat die Erfüllung des Traums nicht einfacher gemacht. Das nicht, aber es war immer auch Teil des Konstruktes Greuther Fürth.
Okay. Ja. Woran hat es denn im ersten Jahr?
Um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, ja, ob das heute noch möglich wäre, ja klar ist das möglich. Okay. Also, wenn Sie sich Bielefeld anschauen, ja, dann ist das, glaube ich, ein ähnlicher Verlauf. Wenn man sich Paderborn im letzten Jahr anschaut, dann gibt es da auch Parallelen zu. Es geht aber immer wieder um Kontinuität und um Geduld. Ja, weil es ist normal, dass man auch in solchen Spielzeiten Phasen hat, wo man vielleicht 3, 4, vielleicht auch 5 Spieltage den Ergebnissen hinterherläuft. Ja, aber dann geht es darum, dass man nicht hektisch wird und dass man trotzdem überzeugt ist von dem Weg, den man gerade geht. Und daran hapert es in vielen Vereinen, weil die lassen sich dann treiben, ja, weil oftmals auch die Entscheidungsträger eine Kabine nicht verstehen, weil oftmals auch die Entscheidungsträger klar erfolgreich sind, vielleicht im Wirtschaftsleben, aber die wissen nicht, wie eine Kabine lebt, die wissen nicht, was es braucht, um aus 30, 40 Leuten, die eng um diese Mannschaft herum sind, ein Konstrukt zu bilden, was stark genug ist für solche Momente.
Mussten Sie da in Fürth auch, wenn ich Sie kurz unterbreche, mussten Sie da in Fürth auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil vorher ist man ja immer wieder gescheitert? Und
ja, man ist natürlich immer wieder gescheitert und ich glaube, der Vorteil damals war der, dass ich aus einem Umfeld kam, was immer positiv dachte. Also auf Schalke ist das Glas immer halb voll und nie halb leer. Ich hab hier große Momente erleben dürfen beim FC Schalke 04, die natürlich auch viel mit fußballerischer Qualität zu tun hatten, aber noch mehr mit mit Leidenschaft, mit Emotionen, mit Zusammenhalt. Und jetzt kam ich in ein Umfeld, was, ja, milder ausgedrückt, doch eher zum Pessimismus neigte. Ja?
Das ist der Franke an sich.
Und natürlich auch aufgrund der Vorerfahrungen, die man gemacht hat, indem man halt 7-mal Fünfter wurde und es und jedes Mal knapp verpasst hat. Und natürlich mit jedem neuen Scheitern verliert man immer noch ein Stück weit mehr Vertrauen, dass es irgendwann klappen konnte. Und und ich musste dann halt auch einiges Energie aufwenden, um das so ein bisschen zu brechen. Ja, um den Leuten zu zeigen, hey, ihr seid gut, wir haben eine Chance, wir haben die Qualität, aber wir müssen nicht darauf warten, dass uns andere Leute helfen, sondern wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Ja, und das war mit Sicherheit ein Prozess, der logischerweise gedauert hat, aber für den sich auch all die Energie gelohnt hat.
Ist dann im ersten Jahr, hat da noch ein bisschen was minimal gefehlt, weil sie es ganz knapp nicht geschafft haben? Oder was hat dann, andersrum gefragt, da gefehlt?
Das ist ganz einfach. Es ist ja so, dass du zur Halbserie und zum Saisonende bekommst du immer wieder Statistik über die Spiele. Also so eine Gesamtzusammenfassung. Und daran zu erkennen, dass uns wirklich nur ganz, ganz wenig fehlte. Nicht nur, weil wir jetzt Vierter wurden, ja klar, war nur noch ein Schritt zur Relegation, aber daraus war abzulesen, dass wir eigentlich uns eine Vielzahl an Chancen herausgespielt haben, weit mehr Großchancen uns herausgespielt hatten als der VfL Bochum, der dann in den Relegationsspielen gegen Gladbach um den Bundesliga-Aufstieg spielte. Also wussten wir brauchen jemanden, der uns das 1-0 schießt. Das hört sich jetzt relativ einfach an, den suchen alle. Ja. Mhm. So, aber das war unser Manko, die vergebenen Großchancen. Ja. Nicht in die Räume zu kommen, in das letzte Drittel zu kommen, sondern dieses letzte Drittel dann konsequent zu bespielen.
Und dann haben sie an Olivier Ocean gedacht, der eigentlich gar nicht Olivier Ocean heißt.
Ja, dann haben sie an Olivier Ocean gedacht. Das war natürlich auch ein bisschen Glück, weil Olli kam aus der dritten Liga, von den Offenbacher Kickers. Also das ist jetzt keiner, wo du sagst, aber das ist jetzt keine Verpflichtung, wo du sagst, hey, jetzt holen wir mal einen aus einer höheren Liga, jetzt holen wir mal einen von einem anderen Top-Verein in der zweiten Liga. Nein, wir haben jemanden aus der dritten Liga geholt, wo wir aber das Gefühl hatten, in den Gesprächen und auch bei Sichtung der Bilder von ihm, dass er das genau sein konnte. Ja? Weil er war abgeklärt vor dem Tor, er hat hart gearbeitet fürs Team, das war uns auch immer wichtig, ja, dass sich einzelne Spieler nicht rausnehmen, sondern dass sie bereit sind, in beide Richtungen defensiv wie offensiv zu arbeiten. Und letztendlich war er dann auch ein ganz, ganz entscheidender Türöffner, weil er hat oftmals für dieses 1-0 gesorgt. Er hat dafür gesorgt, dass sich Chris Nöte neben ihm weiter entfalten konnte. Weil Chris war jemand, der eine geniale Abschlusstechnik hatte. Ja, der wenig Kontakte brauchte, der in der Lage war, mit dem ersten oder zweiten Kontakt abzuschließen, aber der nicht ganz so robust war. Jetzt hatten wir mit Olli jemanden, an dem sich die Gegenspieler reiben mussten, weil er alles reingelegt hat in die Duelle. Ja, und wir hatten mit Chris jemanden, der lauerte auf die abgefallenen Bälle. Ja, der sich die Nischen suchen konnte. Und die Kombination war natürlich für uns richtig, richtig gut. Mit der Unterstützung in der Rückserie von Gerald Asamoah war es dann eigentlich perfekt.
Wenn wir jetzt schon in dieser entscheidenden Phase vor dem Aufstieg sind, eine Frage, die in unserer Facebook-Gruppe zum Fürther Flachpass immer wieder kam und auch die mir persönlich, als ich Bekannte gefragt habe, was sie denn von Mike Büskens wissen wollen, immer wieder gestellt war, war das der 20.12.2011. Erinnern Sie sich an diesen Tag? Sagt Ihnen das Datum was?
Ja, 20.12.2011. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut. Ich habe jetzt wirklich Gänsehaut. Und nicht, weil es im Pop so kalt ist, auch bei uns scheint die Sonne, sondern es kann eigentlich nur das Derby sein, ja, das Pokalderby.
Genau, in Nürnberg, ja.
Ja, und das war natürlich gigantisch für uns. Und ich meine, das war natürlich auch so ein Moment, wo jeder gespürt hat, es kann wirklich klappen. Ja? Weil du hast den Club als Bundesliga, also sie waren ja damals Bundesligist, ja, die hast du im Pokal geschlagen, auswärts, in der Hölle des Löwen, ja, bist du siegreich rausgegangen. So, und das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir mit einem ganz anderen Selbstwertgefühl da rauskamen. Ja, und dass auf einmal unser Umfeld gemerkt hat, hey, die erzählen nicht irgendeinen Scheiß. Ja, wir können es echt schaffen. Und von daher ein ganz, ganz wichtiger Moment. Ja, und wenn ich daran denke, also ich meine, wenn Sie sagen, das war der 20.12., ich glaube, wie viele Tage zuvor hat Eddie Pripp das leere Tor in Frankfurt nicht getroffen?
Kann ich nicht genau sagen, aber es ist nicht viel her, ja.
Nein, es war das Spiel davor, wo Eddie in Frankfurt, ich glaube, wir spielten 0-0, wo der den Torwart austanzte und dann aus 5 Metern das leere Tor nicht traf. Unfassbar. Und ein paar Tage später wird er zum Derby held.
Ja? Er hat sich halt für das wichtige Spiel aufgehoben.
Ja, genau. Und das sind echt Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Eddie, unser Kopfballungeheuer, ja, wuchtet diesen Ball da rein. Ja, ja, unfassbar. Und dann natürlich auch ein Spiel, wo Bernd Nerik mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Ne? Ich glaube, Esswein kam über seine Seite, bereitete ihn da vielleicht auch mal im 1 gegen 1 das ein oder andere Problem. Der flog dann vom Platz, dann hatten wir, glaube ich, kurz vor Schluss auch noch so eine Situation, wo wir einen Zweikampf haben in unserem 16er, oh, kann er Elfmeter geben, wird er Elfmeter geben? Nee, glücklicherweise gibt er keinen. Also komplett emotionaler Moment, definitiv, mit den Feierlichkeiten in unserer Kurve und ja, der Flucht, weil auf einmal auf der anderen Seite die Stadiontore aufgingen zum Innenraum. Mhm. Und es dann nochmal richtig voll wurde in den Raum.
Und dann sind Sie geflüchtet, aber auch aus Nürnberg nach Fürth geflüchtet und haben weitergefeiert. Das ist ja auch eine Nacht, die vielen Fans immer noch im Gedächtnis bleibt. Es gibt ja zum Beispiel sogar ein Lied der Traveling Playmates darüber.
Ja, also, wer dabei war, wird diese Nacht nie vergessen. Ja, auf den Straßen, so Pfeifendurla, ne, gibt's doch.
Das gibt's noch,
und, ja. Ja, und der gelbe Löwe.
Der hat momentan leider zu, schon seit längerem.
Ja, genau, aber zu der damaligen Zeit. So, du musstest ja nur die Straßenseite wechseln. Ich weiß nicht, wie oft ich an diesem Abend, in dieser Nacht die Straßenseite gewechselt habe. Ja, wir wurden auf der Straße wurden wir zum Ritter geschlagen von den Fans.
Und Sie haben ein Lied gedichtet, das dann auch der Soundtrack der nächsten Monate wurde.
Genau, ich stand unzählige Male auf den Tischen an diesem Abend, in dieser Nacht und habe halt von unserem Derby-Sieg gesungen. Unfassbar. Und das ist etwas, ja, das macht mich einfach stolz, dass ich davon ein Teil sein durfte. Ja, dass ich da meinen Beitrag zu leisten durfte, weil das ist etwas, ja, wir sind dann wieder abgestiegen, die Spielvereinigung war nur ein Jahr in der Bundesliga, Entschuldigung, drauf geschissen, ja, aber wir waren in der Bundesliga. Ja, wir waren nicht mehr unaufsteigbar, sondern wir waren dabei.
Bevor wir dann in die Bundesliga springen, noch eine kurze Zwischenfrage. Es gab ja dann noch eine weitere Nacht, die Ihnen wahrscheinlich auch im Gedächtnis geblieben ist. Das war, als Sie eigentlich Ihr Zweitverein Fortuna Düsseldorf bei Dynamo Dresden verloren hat. Ich habe mir das Datum nochmal notiert, das war der 16. April 2012. Da gab es ja eine zweite Feier in der Gustavstraße.
Ja.
War die für viele Fans, war die vielleicht sogar die schönere als die offizielle Aufstiegsfeier nach dem 33. Spieltag? War das für Sie auch so, weil sie emotionaler war?
Ja, also so, der Rathausbalkon in Fürth, der war schon nicht schlecht. Und auch zu sehen, wie viele Menschen da mit uns fiebern und feiern. Aber dieser spontane Moment, ne? Also dieses, klar, man wusste, wenn jetzt das Ergebnis aus Dresden passt, dann sind wir eigentlich so gut wie aufgestiegen. Aber das Ergebnis war halt noch nicht da. Ne? Mhm. So, und das, was nach dem Fortuna Düsseldorf-Spiel passierte in der Fürther Innenstadt, war natürlich geplant. Ja, aber dieses Ungeplante, das hat es so besonders gemacht. Ich weiß, ich war ja mit Rashid damals in Dresden. Wir wollten uns das vor Ort anschauen und du bist da oben auf der Tribüne kaputt gegangen. Ja? Mhm. So, weil ich glaube, da hatte Fortuna auch nochmal kurz vor Schluss eine Riesenmöglichkeit, die dann vergeben wird. Und auf einmal, ja, hast du es geschafft. Du als kleines Greuther Fürth, als kleine Spielvereinigung, der von vielen, vielen Menschen eigentlich nur belächelt wurde, ja, als, wie gesagt, unaufsteigbar, du hast es geschafft. Und das war ein Moment, der war einfach großartig. Und ich weiß, dass wir dann mit dem Auto schnell von Dresden in die Gustavstraße sind, ja, und dass du kamst nicht mehr in den Gelben Löwen.
Wie war die Stimmung im Auto bei Ihnen beiden?
Wie bitte?
Wie war die Stimmung im Auto bei Ihnen beiden? Sind Sie da, also haben Sie alle Temporegeln missachtet?
Total unterkühlt. Ich meine, weder Rashid noch ich haben irgendwie eine emotionale Seite.
Naja, das kann man sich vorstellen.
Sehr rational denkend und so können Sie sich das vorstellen, dass das eine unfassbar langweilige Fahrt war, wo wir uns nichts zu erzählen hatten.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das sollte man nochmal verfilmen heute vielleicht, ja.
Ja. Das wäre eher ein Stummfilm dann.
Ja, das kann ich mir gut, sehr, sehr, sehr gut
war natürlich für uns alle wirklich ein unfassbarer Moment, unvergesslich und ein Moment, der uns immer verbinden wird. Und das macht Dinge im Sport auch besonders, finde ich, dass es etwas ist, egal was passiert oder was danach passiert und was in der Zukunft noch passiert wird, ist es so, dass uns dieser Moment alle zusammen verbindet. Damit meine ich nicht nur meine Trainerkollegen, wie Günter Reichhold, Mirko Reichel, ne, sondern alle. Ja, ob das Sepp Gran ist, ob das Renate Gran ist, ob das der Docky ist, ob das Meichel ist, ob das die Jungs sind, ob das Mehmet der Platzwart ist, der dafür gesorgt hat, dass wir immer auch vernünftige Möglichkeiten hatten zu trainieren, egal wie hart der Winter war. Das ist etwas, was uns alle vereint.
Haben Sie zu diesen Menschen heute noch Kontakt? Also es war auch eine Frage in der Facebook-Gruppe, ob Sie überhaupt noch Kontakte nach Fürth haben, weil dann das zweite Engagement und so weiter nicht mehr ganz so schön geendet ist. Ne?
Naja, das zweite Engagement ist nicht ganz so schön geendet. Wir sind nicht abgestiegen. Es wäre beschissen geendet, wenn wir abgestiegen wären.
Ja, aber sie waren auf einmal nicht mehr der gefeierte Held, ja auch in der Bundesliga nicht mehr. Das ist quasi die Schattenseite des Erfolges. Es gab so viele schöne Momente, aber auch einige, die Sie wahrscheinlich im Nachhinein als nicht so schöne Erinnerung haben, ne?
Aber das eine gehört zum anderen. Also ich meine, hätte ich auf diese, wie Sie sagen, unschönen Momente verzichten sollen, dann hätte ich aber die wahnsinnig schön nicht erlebt. Also ich meine, das gehört zusammen und die spätere Beurlaubung im Aufstiegsjahr, also im
Bundesliga-Jahr.
Die hängt damit zusammen, dass ich ein Angebot des Präsidenten auch ausgeschlagen habe, um zu verlängern. Ja? Mhm. Und dann ist es vollkommen legitim, dass ein Verein sagt, hey, pass auf, dann möchten wir nochmal nach einem Strohhalm greifen. Also gar kein Vorwurf an die handelnden Personen, weil sie mir damals auch die Möglichkeit gaben, länger zu bleiben. Ja, aber das war für mich so, dass ich nach über 3 Jahren, dass ich dann auch eigentlich wieder mehr Richtung Heimat gehen wollte. Und man musste ja auch davon ausgehen, dass wir dann wieder vor einem Neuaufbau stehen. Und dann war es eigentlich für mich besser, wenn man das mit jemandem macht, der da vielleicht unbelastet daran geht. Ja, also von daher werte ich diesen Moment gar nicht so als schlimm. Mein zweites Engagement war einfach so ausgelegt, dass es hieß, hey, wir dürfen auf gar keinen Fall absteigen und wir haben im Moment das Gefühl, dass die Gefahr relativ groß ist. Also versuch uns in diesen 12 Spielen zu helfen. Und wir haben uns durch das 1-0 gegen Darmstadt am vorletzten Spieltag eigentlich retten können, weil es war nur noch rechnerisch möglich, dann am letzten Tag noch von so vielen Mannschaften überholt zu werden, dass man noch in die Relegation muss. Also auch da hat man die Ziele geschaffen, die gesetzt wurden, ja, in einer Situation, die alles andere als einfach war für den Verein, ja, und die auch nochmal ein großes Stück schwieriger war als meinen ersten Auftrag 2009/2010, den Verein in der Liga zu halten, weil wir jetzt mitten in der Rückrunde kamen. Mirko war ja schon für den Verein tätig, aber er kam dann wieder als Co-Trainer hinzu und für mich, weil wir jetzt keine Vorbereitung hatten auf die Rückrunde, um auch ein Gespür für die Mannschaft zu bekommen, sondern weil wir von 0 auf 100 starten mussten.
Und die Ausgangsfrage war ja, ob Sie noch Kontakt nach Fürth haben. Es hat sich ja viel verändert im Verein. Die meisten Menschen, die Sie aufgezählt haben, sind ja nicht mehr in verantwortungsvollen Positionen, außer Rashid Asusi, ne?
Ja, Rashid ist logischerweise noch da. Zu ihm habe ich Kontakt. Der Schwie hat mir letztens noch geschrieben, als er mich an einen spektakulären Transfer zu Bundesliga-Zeiten erinnerte. Zu Anja Ruf habe ich noch Kontakt, zu Andy Stahl habe ich Kontakt. Ich war im Dezember nochmal da, weil jemand, der uns aus dieser damaligen Zeit sehr ans Herz gewachsen ist, den 50. Geburtstag feierte. Und in dem Zusammenhang war ich im Teeladen und ich habe mich gefreut und meine Familie hat sich auch gefreut, die Mädels aus dem Teeladen wieder zu sehen. Ich habe Mehmet gesehen und jedes Mal, wenn ich Mehmet sehe, geht mein Herz auf, ja, weil ich ihn mag ohne Ende. Also es war damals eine schöne Zeit, also im Dezember eine schöne Zeit, viele, viele uns ans Herz gewachsene Leute wiederzusehen. Ich war im Forsthaus, da wo ich über 3 Jahre lebte, und dieser Kontakt wird ewig halten, weil wie gesagt, es gibt Dinge, die verbinden uns. Uns hört sich das blöd an, aber die verbinden uns bis an unser Lebensende. Ich hab Sepp und Renate vergessen. Ja, Sepp und Renate Gran, das möchte ich auf gar keinen Fall. Und der Doc Hauer, rief mich noch vor 3 oder 4 Tagen an und fragte mich, wie es mir geht. Also ich habe wahnsinnig viel Kontakt auch zu der Spielvereinigung, zu Fürth, weil wir das alle auch im Herzen tragen.
Ja. Welcher war denn der Spieler, dieser spektakuläre Transfer?
Wie bitte?
Nein, das sage ich Ihnen nicht. Okay. Also es war sein Transfer, der realisiert wurde, einer, der geplant war?
Es war einer, der realisiert wurde, ja.
Okay.
War einer, ja.
Eine weitere Frage, die noch in der Facebook-Gruppe kam, ob Sie in Fürth etwas vermissen? Sie haben das Forsthaus gerade genannt. Ist es die Gustavstraße oder ist es im Pott dann doch schöner als in der zweiten Heimat?
Also jeder, der mich kennt, weiß, wie ich über Königsblau denke. Ja? Und dass mein Blut wirklich schon fast diese Farbe hat. Aber es gibt nicht einen Moment, es gibt wirklich nicht einen Moment, den wir in Fürth nicht genossen haben. Wir haben uns wahnsinnig wohl gefühlt. Wir fahren total gerne dahin. Und ich meine, ich habe Ihnen gerade ein paar der Kontakte aufgezählt. Ich glaube, da sind ein paar mehr, als man üblicherweise nach all den Jahren noch hat. Mhm. Und das sagt auch wahnsinnig viel darüber aus, wie viel mir die ganze Zeit auch bedeutet hat und gegeben hat. Ja, gegeben hat an wahnsinnig schönen Momenten.
Dann lassen Sie uns noch kurz springen vom Kleeblatt mal ab. Es gibt ja noch ein Leben nach dem Kleeblatt von Mike Biskins.
Ja.
Ich habe gelesen, Sie sind Co-Trainer der deutschen U16. Ist das noch aktuell?
Ja, das bin ich, ja. Im Pandemie-Ruhestand im Moment, also Pandemie-AD. Aber das bin ich, ja.
Wie kam es dazu, zu diesem Job?
Ganz, ganz einfach. Ich hatte keinen Bock mehr auf Fußball, großartig. Fußball, das hört sich blöd an, weil das passt gar nicht zusammen, wenn ich hier sage, Fußball hat mich kaum noch berührt, glaubt mir kein Mensch.
Das glaube ich hier nicht. Ne?
Ja, aber ein Stück weit war es so, weil das, was ich auch hier in diesem Podcast sagte, so, dass es immer weniger Leute gibt, die dieses Spiel verstehen, die eine Kabine verstehen, dass immer mehr Leute getrieben sind oder sich treiben lassen. Das passte nicht mehr zu meiner Denke. Ich hab Momente erlebt bei meinem Verein, bei denen ich später tätig war. Da wurde ich bei meiner Beurlaubung gefragt, wer denn mein Nachfolger sein könnte. Bei einer anderen Beurlaubung hat man mir eine Woche vorher noch gratuliert und gesagt, hey Mike, keiner hat es mehr verdient als du, dass wir da und da gewonnen haben. Und dann wurdest du innerhalb von 25 Sekunden beurlaubt. Ich sage jetzt nicht, dass es unberechtigt war. Ja, das steht mir gar nicht zu. Aber das passte nicht zu meinen Werten. Oder das passt immer noch nicht zu meinen Werten. Und aufgrund dessen habe ich eigentlich für mich so diesen Entschluss gefasst, mich da rauszunehmen, weil ich auch für mich festgestellt habe, wie sehr mich diese ganze Sache berührt. Weil wenn ich etwas mache, dann mache ich es zu 100% mit all dem, was in mir steckt. Und dann bist du natürlich auch, oder dann berührt es dich natürlich auch. Ja, dann geht es nicht darum, viele Leute denken dann immer, ja klar, aber die werden noch weiter bezahlt oder jetzt kriegen sie eine Abfindung oder wie auch immer. Aber darum geht es nicht. Also ich meine, ich hab immer gerne vernünftig verdient und mache das jetzt auch. Aber das war nie mein Antrieb dafür, Trainer zu werden, sondern der Antrieb war immer die Leidenschaft zum Fußball.
Und diese Leidenschaft sehen Sie bei 15-Jährigen dann mittlerweile wieder mehr?
Die sehe ich dann, ja, bei 15, jetzt ja teilweise dann auch schon 16, weil im Kalender ja 2004 sind sie ja alle geboren. Ja, und ich könnte mir das am Anfang nur vorstellen, weil es war ein alter Segment. Es hat in der letzten Saison angefangen mit der U15. Da war ich ja nie zu Hause. Und ich wusste nicht, ob ich diese Leidenschaft, diese Liebe wieder dort entwickeln kann. Und ich muss Ihnen sagen, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil es ist so, dass man nicht das ganze Jahr tätig ist, sondern immer nur zu Lehrgängen, zu Länderspielmaßnahmen, zu Sichtungsmaßnahmen. Und diese Zeit hat mir wirklich viel, viel gegeben, auch wieder von der, ja, von dem Feuer, was so ein bisschen drohte zu auszugehen.
Und der DFB hat Sie gefragt, ob Sie sich das vorstellen können, oder ganz in wenigen Sätzen. Hat der DFB Sie gefragt?
Es war so, dass ein ehemaliger Mitspieler von mir, vom FC Schalke 04, Michael Kruse, der ist Co-Trainer gewesen bei der U15, und dann da geht man immer drei Jahrgänge mit, also 15, 16, 17 begleitet man die und fängt dann wieder bei der 15 an. Und der hat mich gefragt, Brujo, was machst du gerade im Fußball? Und da habe ich gesagt, Magic, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist. Ich bin jetzt Taxifahrer für meine Kinder. Und dann hat er gesagt, hast du keinen Bock mir zu helfen? Also würdest du mich nicht so ein bisschen unterstützen wollen? Und wie gesagt, das konnte ich mir am Anfang sehr schwer vorstellen. Er hat mir wirklich dann alle Türen geöffnet, genauso wie die Verantwortlichen vom DFB nach den ersten Gesprächen. Und so habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Ja. Und bis heute nicht bereut. Und ja, letztes Jahr musste die Arbeiten mal für 3 Monate ruhen, als es hier in Gelsenkirchen ein bisschen unruhiger war und man zusammen mit Chip diesem Verein wieder helfen konnte. Mhm. Aber grundsätzlich war das für den DFB zu arbeiten damals die richtige Entscheidung. Ja.
Jetzt können Sie einen Namen nennen, von dem man vielleicht in 3, 4 Jahren sagen wird, schauen Sie her, Büskens hat schon mit 15 oder 16 bei ihm geahnt, dass er ein ganz großer wird. Gibt es da einen oder wollen Sie keinen herausheben?
Ja, also es gibt natürlich ein paar gute Jungs. Ja, richtig gute Jungs. Ist jetzt, wenn man sich vorstellt, unser Kapitän, haben die Collins vom BVB, ja, ich muss es leider sagen, ja, ich würde lieber sagen vom Königsdorn S04, der wird schon relativ hoch gehandelt und gehypt. Das kann aber auch manchmal sehr, sehr gefährlich sein, weil dadurch kann man auch mal aus dem Fokus geraten. Aber der wird sehr gehypt, ein Innenverteidiger, der ja jetzt schon U17 spielt, also ein Jahr lang übersprungen hat, der im nächsten Jahr schon U19 spielen soll beim BVB und der im Moment auch den englischen Markt so ein bisschen bewegt, ja, okay. Also wo es große Clubs gibt, die an ihm Interesse haben mit kolportierten Summen. Ich glaube, dafür würde die Spielvereinigung keinen ihrer Lizenzspieler verpflichten.
Okay. Kann man sich ganz gut vorstellen, ja. Und Ihre zweite Jobbezeichnung, zumindest laut Google-Recherche, ist ein Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten. Das klingt jetzt sehr kryptisch. Können Sie das in wenigen Sätzen zusammenfassen, wie das so ein Alltag aussieht, was Sie da machen?
International Affairs, so, das ist ganz einfach. Wir haben natürlich ein paar Projekte weltweit, aber primär in China, wo wir Kooperationen haben mit Stadtverwaltungen, mit Vereinen. Und es ist so, dass ich ja diese Maßnahmen unterstützen soll, dass ich dann gelegentlich mal Fußballschulen unsererseits in China mit unterstütze, dort mit trainiere, als Ansprechpartner fungiere und gleichzeitig kümmere ich mich auch um unsere ausgeliehenen Spieler, sprich ich halte Kontakt zu den Jungs, weil sie ja immer noch ein Teil vom FC Schalke 04 sind, weil sie ja nicht nur, sag ich mal, Ware sind oder Kapitalvermögen, sondern sind ja Menschen, die zu uns gehören und die wir nicht verlieren möchten, auch wenn wir sie ausgeliehen haben. Und da ist es meine Aufgabe, mir die Spiele der Jungs anzuschauen. Gerade wenn das jüngere Spieler sind, ist es auch so, dass ich sie oftmals so mit ihnen auch analysiere, auf einzelne Szenen eingehe und da halt als Verbindungsmann fungiere zwischen Verein und auch Spieler. Ja.
Das heißt, Sie waren auch mal in Fürth, als Fabian Reese hier war?
Nee, weil ich habe dieses Jahr erst damit angefangen.
Ach so, okay.
Nach meiner Tätigkeit als Co-Trainer unter Hüpp habe ich erst im Spätsommer den Vertrag unterschrieben.
Gibt es da dann keinen Spieler, den man nach Fürth ausleihen könnte, dass Sie Ihrem alten Verein da ein bisschen helfen?
Ja, Rashid hat meine Nummer und er weiß, dass ich immer wieder gerne mit ihm spreche. Aber die Philosophie der Spielvereinigung ist natürlich die, nicht unbedingt Spieler auszuleihen, sondern primär junge Spieler zu kaufen. Mhm. Ja, und wir sehen unsere Aufgabe eher darin, die jungen Spieler auszuleihen, um sie dann später auch wieder zurückzuholen. Aber da gab es auch schon mal den einen oder anderen Kontakt, weil wenn es darum geht, dass wir für unsere eigenen Spieler so einen Schritt planen, dann ist ja logischerweise auch Rashid für mich immer wieder ein Ansprechpartner, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich auch über die Jungs Gedanken zu machen. Aber wie gesagt, Rashid möchte verständlicherweise lieber junge Spieler kaufen, damit er sie mit einem Mehrwert vielleicht später verkaufen kann. Das deckt sich dann nicht immer mit unseren Vorstellungen.
Okay. Lass uns mal langsam Richtung Ende kommen, glaube ich. Wir nehmen schon ziemlich lange jetzt auf. Eine Abschlussfrage sieht oft so aus, wie Sie sich die Zukunft vorstellen. Das finde ich jetzt bei Ihnen ganz spannend, weil Sie sagten, Sie wollen eigentlich nicht mehr in diesem Fußballgeschäft großartig arbeiten, aber Sie haben ja noch ein paar Jahre bis zur eigentlichen Rente. Also wie sieht die Zukunft von Mike Büskens aus?
Ja, das ist echt eine spannende Frage. Also die nahe Zukunft sieht erstmal so aus, dass ich mich in diesem Aufgabengebiet, was ich im Moment habe, wiederfinden kann, definitiv. Und das heißt aber nicht, dass ich mir nie mehr vorstellen kann, eine Mannschaft wieder als Hauptverantwortlicher zu übernehmen. Aber es geht mir da eigentlich viel mehr auch darum, wie sich Ideen umsetzen lassen. Ja, es gibt ein paar Projekte, die fände ich total spannend, auch im Ausland. Gerade jetzt, wo meine Kinder in dem Alter sind, wo sie doch eher auf eigenen Füßen stehen wollen. Ja, das ist etwas, was ich jetzt gar nicht so forciere, beileibe nicht, weil wie gesagt, im Moment kann ich mich sehr gut da in meinen Aufgaben wiederfinden. Aber es ist auch etwas, was ich nicht ausschließen möchte. Wenn ich das Gefühl habe, so wie ich es damals hatte, in Fürth nach diesem Gespräch, es könnte passen. Ich bin nicht in einem Verein, wo man sich treiben lässt. Dann kann ich mir vorstellen, wieder so etwas zu machen. Mein Problem war, glaube ich, dass ich danach teilweise für Vereine gearbeitet habe, die hochspannend waren, die wahnsinnig emotional waren, wo ich wunderschöne Momente erlebt habe, aber die nicht unbedingt für Kontinuität und Geduld standen. Und von daher schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt.
Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit, Herr Büskens.
Gerne, Herr Fischer, gerne.
Wenn Sie noch ein Schlusswort loswerden wollen, einen Gruß an Kleeblatt-Fans, einen Gruß nach Fürth, dann ist jetzt die Möglichkeit. Ansonsten...
Würde ich gerne, ja. Und da möchte ich einfach nur sagen, hey, wisst ihr, manchmal muss man weg sein, um zu spüren, was man eigentlich vermisst. Oder was man an einer Sache hat. Und deshalb können viele sagen, ja, die kleine Spielvereinigung, ein kleiner Zweitligist nur in einer, aber Fürth ist mehr. Fürth ist mehr. Fürth ist ganz viel Herz, Fürth ist ganz viel Leidenschaft und Fürth ist auch, ja, steht auch für großen Zusammenhalt. Und ich möchte, dass jeder einzelne Fürther das lebt. Und auch zu schätzen weiß. Ja? Weil ihr seid viel mehr, als es viele andere große Clubs vorgeben. Ja? Und darauf könnt ihr stolz sein. In diesem Sinne, euer Mike Büskens.
Super. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen wunderbaren sonnigen Tag. Vor allem bleiben Sie gesund. Dankeschön. In dieser schwierigen Zeit.
Ja. Selbiges für Sie auch.
Vielen Dank. Vielleicht hören wir uns ja in 2 Jahren, wenn es dann das 10-Jährige zum Aufstieg gibt.
Ja, genau. Vielleicht. Also,
super.
In diesem Sinne.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.